Hallo, bevor es losgeht, eine ganz kurze Info an euch. Und zwar hatten wir leider bei dieser Folge ein bisschen Probleme mit unserer Audiodatei. Und zwar hören wir uns aus irgendeinem Grund während der gesamten Folge ein bisschen blechern und an manchen Stellen robomäßig an. Wir wissen ehrlicherweise gar nicht so genau warum und haben es auch ein bisschen versucht rauszureduzieren, hat aber nicht so gut geklappt. Dementsprechend hoffen wir natürlich, dass es euch nicht allzu sehr stört und ihr trotzdem Spaß mit der Folge habt. Und bedanken uns natürlich aber trotzdem für euer Verständnis und geloben Besserungen.
Wie findest du, sehe ich heute aus?
Black.
Hä? Nein. Also nein, du bist schon wieder so oberflächlich. Das sind jetzt nicht meine Anziehsachen.
Achso. Ein bisschen Sonnen geküsst die letzten Tage?
Nein, das meine ich nicht.
Achso, was meinst du dann?
Findest du, ich sehe heute besonders jung aus?
Nee. Hä? Aber du kommst auch gerade frisch vom Schwimmen. Ich finde, wenn du nach dem Schwimmen sieht man immer ein bisschen älter aus.
Ein bisschen gealtert im
Blick. Wenn man so diese Schwimmbrillenabdrücke hat und so.
Ja, okay. Die habe ich irgendwie manchmal voll und manchmal habe ich sie gar nicht. Aber heute habe ich sie offensichtlich. Ich habe noch nicht in den Spiegel geschaut
seitdem. Ja, aber nee, also nicht so voll. Also
das hängt, glaube ich, davon ab, wie doll sich so die Brille so in deine Augen ransaugt. So. Weißt du, was ich meine? Wie so ein Saugnapf. Manchmal ist es so richtiger Unterdruck, der dabei entsteht. Dann sieht man aus wie eine Eule danach.
Jo, und manchmal tut es richtig weh, auch beim Schwimmen, da muss man die absetzen.
Nee, das nicht, da bin ich leider pro. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ich bin gerade vorhin ins Freibad gefahren und es war relativ voll. Also ich glaube, es war jetzt auch wirklich scheiß Wetter die letzten Wochen und ich habe das ganze Jahr noch im Sommer nicht so richtig erlebt. Und als wir letztes Jahr zur Wohnungsbesichtigung hier waren, war ja auch schlechtes Wetter. Stimmt. Jedenfalls war es das allererste Mal, dass ich es so richtig erlebt habe, dass morgens schon das Bad richtig voll war. Habe dann noch mich neben so einem anderen Autofahrer, der auch so ein bisschen wild geparkt hat, so daneben gequetscht und mir gedacht, okay, ich habe ein kleines Auto, ich passe überall hin. Und verschrammt ist es eh schon, so da kann nicht viel schief gehen. Mich reingesteppt und dann war halt im Schwimmerbecken auch irgendwie kein richtiger Platz. Und ich dachte mir noch so, boah, was mache ich denn jetzt? Weil da sind auch keine Bahnen eingezogen, da gibt es keine richtige Schwimmerbahn und jeder schwimmt irgendwie kreuz und quer. Und so ganz am Rand war ein Mann, der auf jeden Fall Kraul geschwommen ist. Und ich habe mich halt dann so aufgewärmt und er hat sich dann irgendwie mit einer anderen Frau unterhalten, die ihn irgendwie gefragt hat, wie lange er jetzt geschwommen ist und so. Und dann hat er irgendwie so gesagt, ja, 50 Minuten, das kriege ich noch hin und irgendwie so. Und dann hat er sich offensichtlich gerade angeschickt, aus dem Wasser zu steigen. Und machte das Ganze dann mit dem Kommentar und mit dem Verweis auf mich, die ich da stand, er überlasse jetzt das Feld der Jugend.
Aha. Und dann
hat er zu mir so gesagt, so verschwörerisch, komm, wir machen fliegenden Wechsel. Und hat mich dann sozusagen da an seine Luxusposition ganz am Rand gelassen. Und
ich glaube, es auf den Po geben, wie man das nee. Als alter Mann
mit nein, der nein, Jugend nein, so nein, der war richtig nett und so. Und ich glaube aber wirklich, dass er irgendwie mich für so eine, weiß ich nicht, wenn er sagt, ich überlasse das Feld der Jugend, ich habe mich ein bisschen geehrt gefühlt, dass ich so jung aussehe.
Also hast du dein erstes Erfolgserlebnis heute schon
das
vor
war
dem...
Das kein Erfolgserlebnis.
Vor dem Schwimmen. Aber
ich bin mit guter Laune ins Wasser gegangen ja, und ich habe mir beim Schwimmen dann gedacht, wenn ich jetzt schon als Jugendliche tituliert werde, dann muss ich mich auch nicht schämen, wenn ich ab und zu vielleicht den ermäßigten Eintritt bezahle, anstatt dem vollen Preis.
War heute der Fall?
Ja.
Okay, sehr gut.
Aber wie gesagt, ich sah heute ja auch besonders jung aus, deswegen ist bestimmt niemand aufgefallen.
Ja, dann ist es sehr stabil. Und dann hast du dich auch jugendlich im Wasser gefühlt?
Naja, geht so. Es war irgendwie starke Strömung heute. Starke Strömung aus Westen.
Ging bergauf auch auf der einen Seite, gell?
Ja, ich musste so richtig beim Beineschwimmen, musste ich so richtig schief meine Hüfte.
Also doch wieder, man merkt doch alte Frau, wenn es schon wieder um die Hüfte geht.
Das ist Sweet Spot, Baby.
Gute und Servus hier zum erneuten Male, sagt man das so. Auf jeden Fall aus der altbekannten Heimat, nicht auf Reisen, weil, Leute, wir sind im Sommerloch.
Es passiert nichts. Es
geschieht gerade nichts.
Naja.
Nee, wir haben diesmal...
Immerhin ist Sommer.
Immerhin ist Sommer, genau. Also, ja, Loch, aber immerhin Sommer. Und ja, wir haben... Diese Folge nicht viel zu berichten von irgendwelchen Wettkampfreisen, weil da nicht so viel anstand.
Naja,
nächstes Mal vielleicht wieder, stehen jetzt demnächst wieder die nächsten Bundesliga-Races vor der Tür und auch ein paar größere, längere Distanzen für zumindest einen Teil von uns. Das kann ich schon mal teasern, der werde nicht ich sein. Aber ja,
das hoffen wir.
Die Folge wird nicht so wettkampflastig. Wir machen so eine kleine Awareness-Folge heute.
Nee, wir machen was zum Durchatmen, zum Runterkommen. Ich meine, so, es war ja auch alles jetzt nicht so geplant. Eigentlich hätten wir ja schon was zu berichten gehabt, aber aufgrund meiner Unzulänglichkeit, dass ich gerade noch nicht so fit bin, wie ich das gerne gewesen wäre. Sonst hätten wir ja eigentlich im Prinzip jetzt über eine Langdistanz sprechen können. Weil der ursprüngliche Plan war ja gewesen, in Nizza bei der Langdistanz zu starten, die am Wochenende stattgefunden hat. Und jetzt schon so ein bisschen so eine kleine FOMO habe, weil ich glaube, es war ganz cool, das Rennen irgendwie gegen Lucy Charles zu racen. Wäre schon irgendwie so ein kleiner Traum gewesen, der in Erfüllung gegangen ist. So, nachdem sie sich ja relativ spontan dazu entschlossen hat, jetzt doch an der WM in Nizza teilzunehmen und dementsprechend auch eine, wie nennt man das? Also sie musste ihren Start sozusagen verifizieren, indem sie eine Langdistanz von Ironman ins Ziel bringt, und dafür hat sie sich eben dieses Nizza-Rennen ausgesucht, was in meinen Augen nicht doof ist, weil dann kann man das Rennen schon mal ein bisschen proben und die Strecke, die ja wohl relativ anspruchsvoll sein soll. Ja, und eigentlich hatte ich mir das auch so ein bisschen ausgeguckt zu Beginn der Saison. Hat jetzt leider nicht sollen sein, aber ja, wir werden später vielleicht noch drauf zu sprechen kommen, was die Alternativen sind. Aber du wolltest noch etwas philosophischer in die Folge einsteigen.
Ja, ich habe eine kleine Frage, die, ja, weiß ich nicht unbedingt durchgekaut werden muss, aber sind, finde ich, immer alle nicht ganz so fit, wie wir uns das eigentlich wünschen zu sein.
Du spielst auch das an, was ich jetzt gerade gemeint habe, sozusagen.
Nee, das ist, also es gibt ja immer Sachen, die verletzungsmäßig und sowas noch einen anderen Impact haben, aber generell, so, weil man das dann immer so sagt, ja, nicht ganz so fit, wie ich mir gedacht hatte, so, das habe ich nur gerade überlegt, ob wir das nicht am Ende irgendwie alle an jedem Punkt der Saison immer sind.
Ja und nein. Also ich glaube schon, dass ich und auch du, dass wir beide so Typen sind, die grundsätzlich immer eher nicht so, wobei du, bei dir ist es eigentlich schon manchmal, also ich bin eigentlich schon jemand, der sehr mehr an sich zweifelt, woran ich sicherlich auch arbeiten muss, weil ich jetzt niemand bin, der in ein Rennen so reingeht und sagt so, boah, ey, heute fühle ich mich Bombe, ich zerreiße heute alles, oder auch irgendwie schon so im Vorfeld so eine Ansage macht, so von wegen, ja, mach dich gefasst, ich bin richtig fit und ich hau einen raus, so. Weil allein die Angst davor, dann zu fallen auf dieser Höhe oder von diesem Podest, auf das man sich selbst schon gehoben hat, ist halt irgendwie krass. Und ich bewundere immer die Leute, die das so können, die also wirklich halt da mit so viel Selbstbewusstsein an den Start gehen und sagen, hey, ich habe gut trainiert, ich weiß, was ich kann und ich werde jetzt liefern. So. Und von daher trifft der Spruch, glaube ich, schon auf viele zu. Ist auch irgendwie, glaube ich, denke ich, liegt in der Natur eines Athleten, immer besser sein zu wollen, als man ist. Aber ich glaube, es gibt auch wirklich so ein paar Leute, die echt auch sagen können, so, ja, ich bin so fit, wie ich sein könnte.
Ja, bei mir ist es so, ich falle gerne auf die Schnauze, oder wie hast du gesagt, die Höhe, aus der man fällt, ich falle sehr gerne, um das Leben wieder zu spüren, Leute. bei mir ist das Thema damit eher, ich bin auch wahrscheinlich oft nicht so fit, wie ich hätte gerne sein wollen, beziehungsweise andersrum aufgezogen. Bin dann mit meinen Ergebnissen nicht ganz so zufrieden, wie ich. Aber nein, das stimmt auch nicht zufrieden. Ich bin innerlich zufrieden. Die Ambivalenz entsteht daraus, dass ich vorher unrealistische Ziele vielleicht manchmal setze. Und also in deiner Definition wäre ich ja dann ein Musterathlet.
Und dir dann, das stimmt, du setzt dir sehr unrealistische Ziele und du suchst dann nach Erklärungen, warum du diese nicht erreicht hast. Was in meinen Augen oft dazu, also du hast nach dem Rennen immer ganz viele Sachen, warum das nicht so geklappt hat und warum das nicht so geklappt hat, was sicherlich jeder hat, also das will ich jetzt gar nicht sagen, dass das jetzt speziell irgendwie eine Eigenschaft von dir ist, aber wo ich mir manchmal so denke, ja, also klar, weil ich meine, Triathlon geht nie alles richtig und es ist immer so, dass man Sachen noch verbessern könnte oder so, aber selbst wenn alles irgendwie ineinander gegriffen hätte oder so, wärst du trotzdem nicht Weltmeister geworden, weißt du, wie ich meine?
Ja, das ist auf jeden Fall das Thema. Und es ist aber nicht so, dass es ernsthafte, also wie nennt man das? Man ist danach eigentlich nicht, oder ich bin danach nicht ernsthaft erschüttert, sondern bin schon zufrieden mit dem Rennen. Ich glaube, ich war in den letzten Monaten und vielleicht auch das letzte Jahr und so, selten mit einem Rennen unzufrieden, was irgendwie länger als Sprintrennen waren. Da war ich ab und zu mal unzufrieden, auch dieses Jahr zum Beispiel, weiß aber auch, was ich da einfach Fehler gemacht habe, so, das ist ja nicht das Thema. Aber bei den längeren Sachen ist einfach immer, ja, wie du sagst, eine Ambivalenz da, die du ja gerade betitelt hast als Natur eines Athleten und so ähnlich wie du auch beschreiben. Man will natürlich dann immer oder hofft auf dann den Dahner-Tag und das Beste mal abliefern kann. Weiß auch innerlich schon, ja, kann halt sein, dass es nicht oder ist sehr wahrscheinlich, dass es nicht eintritt, weil wann erwischt man schon mal einen 100% Tag und dann ist es vollkommen okay.
Ja, Stichwort 100% Tag, wie viel Prozent würdest du sagen, lagst du dann bei deinem Rennen am vergangenen Samstag beim Köln-Münz-Triathlon? Wie viel Prozent waren das?
Also, ich würde schon am Ende sagen, waren das ja mindestens mal 85, vielleicht sogar eher 90% oder so. Also, ich habe mir nicht viel vorzuwerfen eigentlich für das Rennen. Außer, dass halt am Ende meine Führung nur bis Kilometer 8 oder so gereicht hat. Und ich dann wieder
Laufkilometer 8.
Und ich danach wieder eingesammelt wurde und die letzten 2 Kilometer nicht mehr viel entgegenzusetzen hatte dann. Was auch ein bisschen Kopfsache dann nochmal war. Aber an sich ist es auch das Laufen jetzt keine verkehrte Zeit gewesen. Ja, hat mir halt wehgetan. Viel bergauf tut mir irgendwie weh.
Ja,
Es ist auch übertrieben, jetzt weiß viel bergauf, aber eine hügelige Laufstrecke, vielleicht kann man es so beschreiben.
Ja, aber also so jetzt die Konkurrenz, die ja da war, du musst am Ende sagen, bist du Zweiter geworden, muss man halt auch sagen, dass einige starke Radfahrer da waren, die sicherlich dich auch hätten einholen können, wenn du nicht entsprechend nochmal eine Minute schneller geschwommen wärst als im Jahr davor, was ich finde, was schon echt ein Ding ist. So, ich meine, du schwimmst ja nie schlecht und meistens besser als die anderen, aber eine Minute ist schon eine Minute auf einer Kurzdistanz. Also jetzt auf einer langen oder Mitteldistanz würde ich sagen, okay, gut, irgendwie Strömung, whatever, aber auf einer Kurzdistanz ist das schon auf jeden Fall definitiv besser. Und insgesamt war deine Endzeit ja auch schneller. Und nur die Laufzeit war, glaube ich, irgendwie 11 Sekunden oder so langsamer. Also da.
Nee, die war, war die langsamer? Also auf jeden Fall vom Schnitt her war das Laufen gleich wie das Jahr davor. Ja, mir ging es dieses Jahr irgendwie auf der Laufstrecke ein bisschen schlechter, als mir letztes Jahr irgendwie ging, vom Gefühl. Schwimmen, finde ich immer, ist irgendwie Kurzdistanz und Mitteldistanz eigentlich fast gleich zu setzen. Jetzt aber 1,5 oder 1,9 ist irgendwie für mich jetzt kein so großer Unterschied mehr.
Ja.
Ja, und Radfahren würde ich schon sagen, dass ich da ja auf den Distanzen auch eher zu den Stärkeren dann mitgehöre und wäre, also ich glaube, ich habe auf manches oder zumindest auf den späteren Sieger dann auch beim Radfahren noch mal ein bisschen was rausfahren können, wenn auch nicht super viel, aber ich glaube, es ging auch Richtung eine Minute oder so, die ich dann da noch rausgefahren habe, oder nicht ganz eine Minute, aber irgendwie 40 Sekunden oder so. Und da waren jetzt nicht so viele, glaube ich, schneller, deswegen war mir das aber auch bewusst, dass ich wahrscheinlich ein einsames Rennen haben werde, bis irgendwann zur Laufstrecke und dann halt schauen muss, dass ich da meinen Kopf und meine Beine zusammen habe und es ist mir zwischendrin verloren gegangen, das habe ich dann wieder irgendwo gefunden, aber einen kleinen Tick zu spät, beziehungsweise hatte ich dann gegen die Attacke dann nichts mehr auszusetzen von dem einen und bin dann am Ende als Zweiter eben reingekommen, was ein solides Rennen dargestellt hat. So würde ich es beschreiben, solides Rennen.
Ja, können wir uns immer stabil. Ist auch echt ein schöner Triathlon. Also ich habe zumindest während meiner langen Radfahrt, die ich an dem Tag auf meinem Plan stehen hatte, kurz vorbeigeguckt und mir, also Köln ist einfach ein super schöner Ort, also auch Empfehlungen an alle, die das jetzt gerade hören, wenn ihr mal irgendwie so eine wirklich süße, liebevoll organisierte Kurzdistanz im tiefsten Bayern haben wollt, dann müsst ihr nach Köln kommen. Da gibt's ein malerisches Örtchen, also Köln ist wirklich sehr, sehr klein und liegt halt ganz, ganz nah an meiner Heimatstadt Regensburg und wird vom dortigen Triathlon-Verein organisiert. Sind jetzt nicht irgendwie tausende Starter, aber auf jeden Fall immer ein ganz illustres Feld, was sich da irgendwie meldet. Bei den Frauen ist da sicherlich auch noch Potenzial. Also da sind die Meldezahlen immer schon relativ niedrig. Aber waren jetzt doch auch aus der Region einige starke Jungs dort?
Ja, ist auf jeden Fall, wie du sagst, schönes Rennen, schöner Ort, schön veranstaltet. Also wenn ihr euch anmeldet, wenn ihr durch die eben schmackhafte Erläuterung sagt, ich möchte mich anmelden, dann sagt auf jeden Fall, dass ihr von uns die Empfehlung habt. Schreibt es dazu in der Anmeldung. Und noch als kurzen, vielleicht, wenn euch bis jetzt noch was gefehlt hat, warum ihr anmelden sollt, wenn ihr so richtig Hunger auf mehr Rettung habt, dann meldet euch auf jeden Fall an.
Es gibt immer viel, weil das sozusagen dort der Hauptsponsor, glaube ich, fast, oder ich glaube, Sparkasse ist Hauptsponsor, aber einer der großen Sponsoren ist die älteste Meerrettich-Marke für, wie sagt man dazu, Sahne-Meerrettich oder so. die eben auch bei uns aus der Region kommt, ist einer der größten Sponsoren und dementsprechend werden alle erfolgreichen Starter nach dem Rennen und auch, glaube ich, in einem Starterbeutel oder so mit entsprechenden Beigaben des Sponsors versorgt und der mehrheitliche Vorrat ist danach gut aufgestockt.
So.
Also auch nicht ganz hübsch, was du da bekommen hast. Ich finde es super schade, weil ich kann das ja nicht essen. Ich kann ja keine Laktose. Aber es sieht auf jeden Fall ganz süß aus. So ganz viele verschiedene.
Ja, und bunt. Also
Sorten. Verschiedene Himbeer, Meerrettich.
Geschmacks. Ja. Jetzt waren wir da bei Regensburg, beziehungsweise deinem Geburtsort.
Ja, also wie gesagt, Kamenz lässt sich natürlich durch die Nähe zu Regensburg auch immer ganz gut mit einem Heimatbesuch vereinen. Zum einen, weil man dann sich die Übernachtung spart und zum anderen, um mal wieder vorbeizuschauen, was die Altvorderen so machen. Und ich war
den Erzeugern.
Also bitte, also das seien ja nur irgendwie, weiß ich nicht, 21-jährige
die Schwestern zu Hause.
Berlinerinnen, die, weiß ich nicht, also.
Ich hab dein Wort nicht verstanden. Was war dein?
Die Altvorderen.
Was ist das?
Das sagt man so.
Hat noch nie jemand gesagt.
Also ich kenne auf jeden Fall das. Und ist auch nicht ganz, also ist jetzt auch nicht so ultra respektvoll, aber.
Also ich sag mal so, bei uns daheim sagt man Eltern oder Papa und Mama.
Ja, ich sage ja auch nicht Altvordere und Altvordere, aber das sagt man halt so ein bisschen mit einem süffisanten Grinsen, sagt man das. Meine Altvorderen. Auf jeden Fall war ich die Woche vorher schon zu Hause. Du bist dann nachgekommen fürs Rennen. Ich bin eben, wie gesagt, nicht gestartet, bin eben noch ein bisschen verletzungsbedingt, hatte auch so ein bisschen mit einem nach wie vor schmerzenden, hässlichen Zeckenbiss so meine Problemchen. Aber ansonsten habe ich das versucht, so genießend zu Hause zu sein und habe da versucht, was zurückzugeben für all die.
Dem Zuhause oder deinen Altvorderen?
Meinen Altvorderen wollte ich was zurückgeben, indem ich mich bemüht habe, ihnen unsere Küche und unsere kulinarischen Genüsse, Hochgenüsse, die wir erzeugen, so den lieben langen Tag, näher zu bringen.
Achso, was wir selber kochen?
Ja, und mein Papa ist schon ein sehr, wie soll ich sagen, also er war früher sicherlich ein leidenschaftlicherer Koch, als er es heute ist, aber nach wie vor ist Kochen für ihn irgendwie was er gerne mag. Deswegen kann man ihm das auch nicht so wirklich nehmen, dieses Gefühl, was zu essen auf den Tisch gestellt zu haben. Aber zumindest an, ich glaube, 2 Abende war es insgesamt, wo mein Vater sozusagen abends nicht im Hause war, habe ich mich doch angeschickt, da auch mal den Kochlöffel in die Hand zu nehmen und mich nicht nur die ganze Zeit von vorne bis hinten durchfüttern zu lassen. Und habe sogar 2 unserer liebsten Kartoffelgerichte zum Besten gegeben.
Kartoffelgerichte?
Ja, einmal die Smashed Potatoes.
Mhm.
Also quasi Kartoffeln im Ganzen gekocht und dann sozusagen eingestampft mit so einem Glas oder irgendwas und dann im Ofen mit ein bisschen Öl noch so kross gebraten. Und dann einmal noch diese...
Und Queso eigentlich?
Ja, ich habe ein bisschen Parmesan drauf gemacht.
Mhm.
Aber also ich habe es jetzt nicht so käsig gemacht. Und dann einmal noch diese Ziehharmonika-Kartoffeln.
Ja, die finde ich fast besser sogar.
Die meine Mutter auch sehr, sehr, die haben mir sehr imponiert, die fanden sie, glaube ich, sehr cool.
Und sie jetzt nachkommen?
Nee, will sie nicht, weil sie, glaube ich, bei der Zubereitung nicht so ganz aufmerksam war. Da hat sie schon den Salat gemacht, weil sie immer schon Hunger hat. Die würde niemals sagen, ich habe Hunger, aber meine Mutter macht so indirekt Anspielungen darauf, dass jetzt mal Essen fertig sein sollte.
Ach so, ja.
Auf jeden Fall hat sie dann schon Salat gegessen, während ich gekocht habe. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte mit dieser Ausführung. Wir hatten ja in der letzten Folge drüber gesprochen und es wurde von verschiedenen Seiten auch unterschiedlich aufgenommen und kommentiert, wie vor allem deiner Meinung nach die korrekte Zubereitung mit Kartoffeln aussieht. Kannst du mal bitte aufhören, die ganze Zeit, wenn ich rede, Blödsinn zu machen. Philipp hat hier eine Wäscheklammer, eine Wäscheklammer, die sich jetzt auf seinen, wie sagt man da, diesen Zwischenraum zwischen seinen Nasenlöchern gemacht hat. Du siehst einfach aus wie eine Kuh.
Du, wie nennt man das Septum, oder?
Das ist das halt. Ich kenne mit Nasen noch nicht
aus. Gar nicht, oder? Das ist dein Septum.
Das ist dein Ohr.
Ja, wie heißt. Ich habe absolut keine Ahnung, wie das heißt. Aber
das ist dein Ohrwaschel.
Sowas hier.
Ja, aber kannst du bitte trotzdem einfach aufhören, dir jetzt eine Wäscheklammer in die Nase
stecken? Ja, ich höre zu.
Weil jetzt geht es nämlich um dich. Und um deine Äußerungen bezüglich der Schale von Kartoffeln.
Ich lausche den ausführlichen.
Und meine Mutter war hochgradig erschrocken, dass ich beabsichtigt habe, die Kartoffeln mit der Schale zu kochen und dann auch weiter zu verarbeiten, weil sie der Meinung war, also sie hat offensichtlich, shame on you, die Podcast-Folge nicht gehört.
Oha.
Sie war der Meinung, dass man die Schale runter machen muss und dass das ja nicht schmeckt. Und habe ich gesagt, Mama, das machen wir jetzt einfach so. Du musst mir jetzt mal vertrauen. Und
das war schwer.
Sie war wirklich dann, darum habe ich das auch so betont, über diese Ziehharmonika-Kartoffeln-Dinger. Ein bisschen.
Aber waren beide mit Schale?
Nee, die habe ich ohne Schale gemacht. Da habe ich dann geschält. Nein, die habe ich auch nicht geschält.
Die gehören auch nicht geschält. Schön krustig muss es sein lassen.
Nein. Auf jeden Fall war sie nicht so confident mit der Situation, dass ich beabsichtigt habe, ihr Kartoffeln mit Schale vorzusetzen. Und habe dann auch so ein bisschen drüber nachgedacht und bin dann zu dem Entschluss gekommen, dass offensichtlich da die Meinungen noch ein bisschen weiter auseinandergehen. Ich bin ja jetzt relativ indifferent Kartoffelschale gegenüber, aber du bist ja ein Verfechter der Schale.
Ja. Aber ich muss auch sagen, also ohne deiner Mama zu nahe treten zu wollen, so weil ich ja gesagt habe, das ist, wie habe ich es ausgedrückt, mit unsexyes Gericht oder langweiliges Gericht oder so. Ich finde, deine Mama ist, was Ernährung angeht, sehr pragmatisch. Sie sagt, sie braucht es, weil Nährstoffe und dies und das, und dann isst sie das. Ich weiß nicht, ob sie da von der Richtung rangegangen ist, sozusagen.
Also meine Mama ist halt jetzt nicht so eine, also meine Mutter ist weder eine Backfee noch eine Chefköchin so. Und die kann schon, also jetzt nicht unlecker kochen, aber wie du schon sagst, ist relativ...
Nein, das meine ich
meine Mutter nicht. Überlegt sich, wenn sie... Also tagsüber ist meine Mutter... Wir müssen die Essgewohnheit meiner Mutter kurz erläutern.
Können wir gerne machen. Ich finde zum Beispiel, und das meine ich wirklich ernst, die Frühstückskreationen deiner Mama sehen lecker aus.
Ich finde sie widerlich aus.
Echt? Ich finde sie lecker aus.
Also dann fangen wir jetzt mal, um unsere Hörer ein bisschen zu belustigen, damit an, den Essensalltag meiner Mutter unter die Lupe zu nehmen. Meine Mutter steht in der Früh auf und das Erste, was sie trinken muss, ist ein Kaffee. Und zwar sofort.
Ja, okay, das machen wir meistens alle. Habe ich übrigens jetzt in letzter Zeit öfter gehört. Sollte man nicht unbedingt machen. Habe ich keine Ahnung, stimmt oder nicht.
Ist uns aber scheißegal. Ja, haben wir jetzt gehört, aber interessiert uns nicht. Dann macht die erstmal relativ lang nichts, weil dann muss ihre Frühstückskreation muss erst quellen, weil sie irgendwie diverse Samen und Saaten in ein mit Milch und Gier vermischtes etwas sozusagen zusammen
und Obst macht.
Und hat eben wie gesagt so diverse Dinge, ich weiß nicht, ob sie davon
vegan findet.
Ja,
Obst gerne.
Ja, also Obst, aber auch nur spezielles Obst, also nicht jedes Obst, also zum Beispiel Äpfel nicht.
Ja, ich meinte also am liebsten Obst aus dem eigenen Anbaugarten mäßig.
Ja, aber das geht ja im Winter nicht. Macht es ja nicht. Dann, also sie süßt es auch nicht in irgendeiner Form oder es sieht nicht so sexy aus, aber es ist auf jeden Fall nahrhaft. Es ist, sie hat eine Zeit lang, hatte sie mal irgendwie noch die Angewohnheit, da so Flohsamenschalen rein zu murksen. Das habe ich ihr dann ausgeredet, weil ich gesagt habe, Mama, das ist einfach ein absolut sinnloses Nahrungsmittel, das hat überhaupt keinen Brennwert und ich habe Flohsamenschalen so ein bisschen als Diätmahlzeit von so Essgestörten abgespeichert.
Ja, ich habe irgendwie gar keine Lösungspunkte damit.
Ich backe damit. Also so für veganes Backen ist das manchmal ganz, weil es so eben halt so Quelleigenschaften hat und dann ist es also ein bisschen ja aufquillt dadurch.
Ah ja, also so ein bisschen ballaststoffmäßig auch.
Ja, das hat ultra viele Ballaststoffe. Aber das habe ich ja ausgeredet, Gott sei Dank, weil es schmeckt auch nach gar nichts einfach.
Probier ja immer Ballaststoffe zu vermeiden.
Und dann hat sie das gegessen und das ist dann eigentlich, das hält dann halt lange vor. So. Und dann.
Genau, und das meine ich aber damit. Also ich glaube, sie geht an ihr Essen sehr pragmatisch ran und sagt, ja, das brauche ich, das ist gut, das esse ich. Und ich weiß nicht, ob da in erster Linie da die Geschmacksexplosion auf der Zunge im Vordergrund steht.
Nee, also meine Mutter isst schon gerne Sachen, die lecker schmecken, so, aber ihr schmeckt halt hauptsächlich Obst und Gemüse und das konsumiert die auch in rauen Mengen. So über den Tag verteilt.
In rohen Mengen, oder? Rauen Mengen.
Nee, in rauen Mengen. In rohen Mengen nicht, nee.
Da habe ich immer falsch gehalten, mein Leben lang, das sprichst du.
Okay, schöner Side-Effekt, dass du das auch gelernt hast, das ist in rauen Mengen halt.
Ah ja, so.
Und dann isst die halt nachmittags irgendwie, isst die meistens dann irgendwie so ein, zwei Joghurts, so mit Geschmack, also so, wie sagt man da, Fruchtjoghurt.
Ja.
Auch jetzt nicht mal so die gesündesten, also jetzt das
Das geht. Das geht, meinst du?
Wie das geht? Wer, was
meinst du? Ja, die Joghurt. Also die, weil sie morgens schon sehr auf gesund bedacht ist, oder? Dann geht halt mittags auch was
Ungesunderes. Nein, sie ist ja nicht, also sie ist nicht orthorektisch im Sinne von, dass sie unbedingt gesund essen muss, sondern sie will das auch. Also ich habe das lange nicht verstanden, aber meine Mutter will wirklich Obst essen, meine Mutter will gesund essen und dann fühlt sie sich zwar gut, aber es geht nicht. Also sie würde auch was Ungesundes essen, wenn sie Bock drauf hat.
Ja, cool. Ja, genau.
Und dann ist sie halt, also eigentlich tagsüber voll wenig so, weil eben so vielleicht zwei Becher Joghurt, ein bisschen Obst und dann hat die abends so richtig Hunger.
Ah, okay, ja.
Und dann isst sie, also meine Mama ist abends schon viel für ihr Alter so.
Ja, okay, weiß ich nicht. Ich finde immer, dass das geht, portionstechnisch.
Ja, aber du darfst doch nicht von dir ausgehen. Deine Portionen sind halt für meine Mutter unvorstellbar. Also meine Mutter kriegt ja schon Rappel, wenn ich esse. Dann sagt sie, ich bin gestört und keine Ahnung, kein Mensch kann so viel essen und so. Und dann bekommt sie abends nochmal Hunger und dann frisst sie nochmal gefühlt so 1,5 Kilo Orangen oder irgendwie sowas.
Ich glaube, sie isst.
Nee, sie frisst. Vor allem wie sie dieses Geräusch, was ich so als Kind aus abgeschwellt habe von meiner Mutter, wie sie Orangen schält, so dieses so hinter mir, wenn ich so auf der Couch sitze und dann sitzt da ja noch jemand und macht so seine.
Aber ihre Nachtisch sind auch meistens gesunde Art und Weise.
Ja, also meine Mutter isst schon hauptsächlich gesunde Sachen, ja. Und viel Salat und so. Und ja. Ein Abendessen ist bei ihr, dass sie sich überlegt, welches Gemüse esse ich. Und dann gibt es halt irgendeine Beilage dazu.
Und das muss ich nochmal kurz mitteilen. Also, mir schmeckt es auch lecker, aber ein Salat im Hause Reng, egal, ich glaube, egal, was ich Reng. Zieh das die Schuhe aus, auf jeden Fall. Also, zieht man sich im Mundwinkel mal zusammen.
Und vor allem war nicht so bewusst, dass, bis ich halt erwachsen wurde, dass es, also das Salat anders zu sein hat als ultra sauer.
Ja, so, ja.
Und ich meine, ich habe schon ab und zu mal irgendwo ein Joghurt-Dressing gegessen, aber das war für mich einfach, das war für mich kein Salat, wie man Salat anmacht, sondern das war für mich dann schon wieder irgendwie sowas, ja, keine Ahnung, seltsames einfach.
Ja, also es gibt auf jeden Fall Rucola, was schon irgendwie bitter säurig ist. Ja. Und dann gibt es dazu noch ordentlich Balsamico.
Ja, wenn, oder Kräuteressig. Kräuteressig, Kräuteressig ist meine Mutter.
Und du?
Ja, ich liebe das, weil ich halt meine Mutter liebe, aber das ist.
Also auf jeden Fall habe ich da auch ab und zu mal Ausflüge in die Salatkunst, aber ja. Ich esse grundsätzlich mein Dressing ein wenig unterschiedlich.
Ja. Und im Vergleich dazu, mein Vater, der kocht mit ultra viel Salz, mit ultra viel Fett und sehr rich in allerlei Hinsicht. Und er hat sich mittlerweile auch schon so ein bisschen darauf spezialisiert, ohne laktosehaltige Produkte auszukommen, aber manchmal verwechselt er das dann und ruft meine Mutter vom Supermarkt an und fragt, wo er jetzt was Glutenfreies bekommt, weil er es nicht immer noch nicht kapiert hat, was der Unterschied zwischen Gluten und Laktose ist. Und als Arzt, als Arzt, der Menschen Ernährungstipps zumindest jahrelang gegeben hat, jetzt als Notfall, reiner Notfallmediziner, muss er das, glaube ich, nicht mehr, Gott sei Dank.
Also ich glaube, so bei euch im Haus gibt es eine Fülle von Lebensmittel und ich glaube, man kann aber eine sehr klare Trennlinie dazwischen ziehen und sagen, das ist dein Mama, das ist dein Papa.
Echt, ich finde, bei meinen Eltern gibt es gar nicht so viel. Es gibt irgendwie vor allem lauter so halt Sachen, die man jetzt einfach nicht, also so Sachen in Gläsern und Dosen und so, was man halt jetzt nicht irgendwie auf die Schnelle zubereiten kann.
Ach so, ja.
Und halt viel Obst und Gemüse und sonst eigentlich nichts.
Und erstaunlicherweise ist es eigentlich bei meinen Eltern auch ähnlich. So Papa ist auch eher, also Mama ist schon lange auch kein Fleisch und so weiter. Und mein Papa, mein Bruder auch, die mögen gern Fleisch in allen möglichen Variationen. Und ich glaube, sie haben manchmal auch barbarische Variationen genannt. Aber Papa hat sich auch gut in den letzten Jahren gut eingestellt. Hat ja auch ein bisschen eine Vorgeschichte mit Darmerkrankung und so weiter. Dass er, glaube ich, auch da ein bisschen mehr gezwungen war, dahingehend. Aber ich glaube, hat auch seine Ernährung ein wenig umgestellt und mehr angepasst. Dem meiner Mutter sozusagen.
Ja, wobei ich jetzt, wenn ich unsere beiden Eltern vergleichen würde, würde ich schon sagen, dass sich deine Eltern grundsätzlich gesünder und irgendwie ausgewogener ernähren als meine. Und auch irgendwie also eine bessere Essenskultur haben, so grundsätzlich, dass man mehr zusammen isst und dass man zum Beispiel am Wochenende gemeinsam frühstückt und dass man nicht so, sag ich mal, affektiert, jetzt habe ich Hunger, jetzt muss ich was essen. Weil meine Eltern essen schon abends zusammen und so ist es nicht, aber halt, dass man so über den Tag hinweg halt jeder so halt vor allem so sein Essen halt dann verzehrt, wenn ihm danach ist oder halt, wenn ihm nicht danach ist, dann halt auch nicht und genau.
Das ja, also Papa beschäftigt sich auch damit, muss ich sagen, so mit, was ist er wann und was ist gut für ihn und für seine, weiß ich nicht, Voraussetzungen beziehungsweise was er so vorhat und also der schaut schon ein bisschen drauf und
ja, und wenn man bei euch den Kühlschrank aufmacht, dann sieht man das auch, finde ich.
Ja, ja, ich finde auch gut.
Also den Kühlschrank bei deinen Eltern zu Hause finde ich besser als den bei meinen Eltern, weil wenn meine Eltern immer da die Gläser aufmacht, dann ist es meistens schon geschimmelt oder so.
Aber was man auch sagen muss, meine Mama hat irgendwie nicht so wirklich ein Mengenverhältnis. Die kauft dann immer, ja, das ist schon. Und dann auch, wenn Geburtstage sind oder so, da kannst du, glaube ich, noch 3 Geburtstage weiter mitfüttern. Die dann so,
ja, aber weil sie halt eine gute Gastgeberin ist.
Und das ist dann manchmal dann eher eine Produktpalette mit sehr viel Fülle.
Ja, so ist mein Papa aber auch. Das macht er zwar nicht oft, aber das ist noch nie, glaube ich, erlebt, wenn mein Papa ein Fest feiert und oder so.
Ja.
Mein Papa ist auch ein sehr guter Gastgeber. Also es ist immer cool. Die Geburtstage von meinem Papa, so die Runden, die waren immer on point. Aber es ist halt auch ein Mordsaufwand.
Ich bin, glaube ich, keiner, weil ich, weiß ich nicht, vielleicht bin ich auch einer, ich habe keine Ahnung.
Ich mache mir zu viele Gedanken und so.
Ich bin eher so, dass ich dann, wenn ich, also andersrum, ich habe schon irgendwie Sachen, die ich dann irgendwie cool finde, auch gerne ausprobieren will und dann scheitert es bei mir manchmal, oder scheitert es an 2 Sachen. Entweder habe ich nicht dran gedacht, die Dinge vorher anzuschaffen und dann muss ich mir doch was überlegen, was da ist, was ich dann koche. Oder das ganze Ding ist mir irgendwie zu viel Aufwand, weil dann da noch diverse Trainings und so weiter dazwischen kommen und danach da steht und dachte, wenn ich das machen würde, dann kann ich nach Mitternacht essen.
Also ich glaube, ich bin grundsätzlich eine sehr gute Gastgeberin. Ich glaube, ich habe auch ein gutes Gespür dafür, was wie organisiert werden muss. Problem ist, ich bin null stressresistent. Das ist mein Lebensproblem. Und deswegen mag ich das, also deswegen, sag ich mal, ist da etwas zu veranstalten, etwas auszurichten bei mir mit so viel Unbehagen besetzt, wenn ich es alleine machen muss. Und ich habe einmal wirklich groß meinen Geburtstag gefeiert, meinen 18. Geburtstag. Und das ist so geil, davon erzählen sich die Leute heute noch. Und ich, also das war so die einzige große Party. Ja, wirklich. Und spannend, das war ein richtig gutes Fest. Und ich bin auch irgendwie voll glücklich, dass das so war, aber ich würde es jetzt nicht machen wollen.
Doch, also nee. Also ja, ich verstehe, was du meinst. Also damit hätte ich keine Probleme. Da bin ich nicht anfällig für Stress dieser Art.
Weißt du, worauf ich eigentlich noch wollte mit der Ernährung meiner Mutter?
Ah, da war was, gell?
Da war was. Und zwar hatten wir jetzt das Kartoffelthema schon. Und ich war ja gerade eben voll...
Ja, stopp. Ja, du darfst gerade erzählen. Ich wollte deine Sache nämlich noch fragen. Du hast ja gesagt, deine Mama war dann entsetzt. Was war denn das Anliegen? Oder andersrum, warum sollte man Kartoffeln ohne Schale essen? Weil das würde mich auch interessieren.
Ja, weil halt die Schale nicht so gut schmeckt.
Und weil das, ach halt so, Ding, aber die schmeckt lecker. Okay, dann
also die fand halt die Schale eklig und so.
Und jetzt?
Also sie fand es auf jeden Fall lecker, was ich gemacht habe. Ich glaube, sie mochte diese Ziehharmonika-Dinger. Da ist jetzt auch nicht so viel Schale, das sind nur so ganz leicht am Rand.
Ja.
Die fand sie, glaube ich, echt gut. Die hat sie gerne gegessen. Die waren auch irgendwie so, also das war voll ihr Geschmack. Und bei den Smashed Potatoes, glaube ich, hat sie so ein bisschen mehr so aus Höflichkeit. Also ich habe auch einen leckeren Dip gemacht und sie hat auf jeden Fall nicht wenig davon gegessen. Aber ich glaube, die Mama ist jemand, der wird jetzt nie sagen, das schmeckt mir nicht so gut, das esse ich nicht.
Nee, das wäre dann.
Und deswegen, da bin ich, also bei der einen Sache bin ich mir sicher, bei der anderen bin ich mir nicht so ganz sicher.
Aber deine Wunderküche, die...
Ja, das ist halt schon wieder jetzt so ungesund. Da denkt sie sich so, warum soll ich das jetzt essen? Das hat ja gar keine Vitamine. Holunderküche, beste, das müssen wir auch mal...
Holunder.
Aber ich glaube, das wird hier eine Essensfolge. Ich muss die Passion für Holunderküche eigentlich teilen. Das Problem ist, die Saison ist eigentlich schon wieder fast weg. Also jeder, der irgendwie noch Holunderblüten irgendwo hat, taucht die so ein bisschen in Pfannkuchenteig, brate die aus und esst es mit den Blüten zusammen. So, die sind nicht giftig, die kann man essen. Das schmeckt so unfassbar lecker. Es ist eins der besten, und mit Puderzucker noch so ein bisschen, es ist eins der besten Nahrungsmittel, die es gibt, Holunderküche.
Was auch immer ausbreiten sein soll, den man damit tut in die Pfanne.
Ja, so nennt man das. Also. Halt so ein Stück Butter in die Pfanne schmeißen, das halt alles schön bedeckt ist, dann reinballern, wie man halt einen Pfannkuchen brennt, nur halt, die müssen auch nicht so oben, wenn die noch so ganz leicht matschig sind oben, dann schmeckt das auch. Aber, ja, vielleicht müssen wir dazu mal irgendwie ein Demonstrationsvideo machen. Im nächsten Jahr dann, weil eigentlich ist die Saison vorbei, es bringt jetzt keiner mehr was.
Okay.
Dann merken wir uns das für nächstes Jahr. Nur in der Küche. Ja.
Also du wolltest was mit,
Ja, nämlich, also, ich bin heute ins Nachdenken gekommen, weil ich eigentlich Reis kaufen wollte. Und es gibt ja jetzt gerade, wenn man nicht unbedingt in einem riesen Rewe-Markt ist oder so, sondern nur beim Lidl, gibt es ja nicht so viel Auswahl. Da hast du einmal irgendwie Jasminreis und hast du einmal Milchreis, dann hast du noch, also es gab noch so in diesen, wie nennt man das, Limited-Regalen, gab es noch Sushi-Reis und ja.
Ja.
Also Basmati-Reis, Jasmin-Reis und Milchreis gab es in dem Standardsortiment. Und ich muss ehrlich sein, ich bin kein großer Reisfan, überhaupt nicht. Und wenn ich da davor stehe, dann macht mich davon nichts an.
Also, ja, weiß nicht, für mich ist irgendwie, also für mich ist Reis Reis. So, ich habe verstanden, Sushi-Reis ist klebriger als die andere, das ist für mich der Unterschied da.
Ja, oder Risotto-Reis ist auch ein bisschen.
Und dann gibt's noch Wildreis, der hat so dunkle Körner, bisschen festerer hat. So, das sind Unterschiede, die ich mit Reis teilen kann.
Ja, und ich glaube, es gibt ja, und jetzt werden wahrscheinlich tausend Leute, die schreiben, ja, man braucht einen Reiskocher und ich koche den Reis falsch und bla 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 und man muss dies und man muss das. Aber Reis bleibt Reis. Ich habe auch schon Reis aus dem Reiskocher serviert bekommen und das war für mich kein großer Unterschied. Ich frage mich, ob es irgendein, und also ich bin zum Beispiel so dieses Ebli, also Sonnenweizen oder Bulgur oder so, da bin ich doch eher dabei. Das ist auch nicht so mein Lieblingsessen, also so ein bisschen so mehr so diese Getreiderichtung, was man ja auch so ein bisschen zubereitet wie Reis, da bin ich schon eher am Start. Und ich hatte dann dich am Telefon und habe so gemeint, so, ja, boah, ich habe gar keinen Bock auf Jasminreis und so und ich nehme jetzt den Sushi-Reis, weil es ist irgendwie leckerer. Und dann stand ich in der Kasse und vor mir stand so ein, ja, das war irgend so ein Handwerker, also der hatte auch auf jeden Fall so eine Arbeitskleidung an und der hat einfach 10 Packungen Jasminreis gekauft. Und ich stand da mit meinem Sushi-Reis und dachte, wie kannst du nur?
Ich habe keine Ahnung, ist das der normalerweise Reis dann, oder? Oder
was? Ja, der normale Reis einfach.
Ja, ich finde Sushi-Reis manchmal ein bisschen leckerer, weil der irgendwie so...
Der ist halt so rund, also Rundkorn.
Ist ja, und ist halt so pappiger, also halt so, ja, hängt halt zusammen.
Ja, oder halt Risotto-Reis ist auch so ein bisschen so ähnlich. Ich will jetzt nicht irgendwie Ketzer sein und das miteinander vergleichen, aber so für mich ist das so ein bisschen ähnlich von dem Geschmacks- oder Konsistenzerlebnis, besser gesagt.
Und ja, ich find Risotto irgendwie noch so ein bisschen anders als Reis. Also als Sushi-Reis, ich finde, der ist so ein bisschen so...
Schlottig.
Ja, geht so eine andere Verbindung ein. Der ist irgendwie, der geht so, die Außenhüllen gehen so ineinander über und in der Mitte ist ein bisschen härterer Kern. Und bei Sushi-Reis, finde ich, sind die schon aber klar abgegrenzt, aber kleben zusammen.
Mhm. Ja, also keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Verstehe, glaube ich, was du meinst. Aber ich habe mir dann so überlegt, ob ich vielleicht einfach irgendwie noch nicht den richtigen Zugang zu Reis gefunden habe. Ich habe mir auch überlegt, ob der Typ vor mir, vor so einem Pumper, ich habe mich nicht so genau angeschaut, ob es so ein Pumper ist, der den ganzen Tag nur Hähnchen und Reis isst, weil das irgendwie so diese typische Fitness-Mahlzeit ist.
Ja, das ist absoluter Quatsch dahinter, aber ja.
Und ja, ich habe mich damit nie so... Ich weiß nur, dass alle
möglichen... Das ist viele machen, ja.
Also auch Ausdauersportler und so, dass Hähnchen und Reis irgendwie so ein absolutes Standardding ist.
Echt, zum Ausdauersport habe ich noch nicht so viel mitbekommen, muss ich sagen. Und ist ja auch... Also das ist ja Quatsch. Also verstehe ich nicht, aus welchem Grund man das machen sollte im Ausdauersport. So, also Kraftsport verstehe ich auch nicht, aber da machen es viele. Aber egal.
Soll jeder machen, wie er will. Wenn ihr gute Reisrezepte für mich habt, dann bitte schickt die mir, weil ich habe irgendwie, ja, wie gesagt, also Risotto, das geht mir noch ein, aber selbst da muss ich sagen, ist irgendwie die Palette auch relativ begrenzt. Weil es auch immer irgendwie gleich schmeckt. Egal, ob du da jetzt noch irgendwas reinknallst, irgendwelche Pilze oder irgendwie, was weiß ich, Kürbis, Risotto, was ich halt schon gehabt habe. Also, weiß ich nicht. Und da finde ich, ist die Kartoffel einfach ein bisschen vielfältiger. Da kann man so viel draus machen. Und ich bin einfach ein großer Verfechter der Kartoffel.
Du bist eine Kartoffel.
Ich bin auch eine Kartoffel, ja. Aber jetzt gerade sehe ich nicht so kartoffelig aus.
Nee, eher wie eine Kartoffel mit Schale.
Zumindest, als ich hatte vor 2 Wochen fast 10-jähriges Abi-Treffen und ich war schockiert, dass ich als Person mit zarter Blässe und also wirklich eher einem hellen Teint eine der am brautesten gebrannten Personen da war.
Am brautesten?
Das war kein Deutsch. Also ich hatte auf jeden Fall einen der sommerlichsten Teints.
Ich habe eine Erklärung. Ansatz dafür. Du warst auf so einer Bonzenschule und bei denen ist Weiß immer noch vornehm.
Nein, war ich nicht. Also es gibt eine Bonzenschule in Regensburg, aber nicht diese. Okay. Ich war auf der Streberschule, wo die ganzen schlauen Leute waren.
Schlauen Leute?
Ja, und die haben wahrscheinlich jetzt alle Bürojobs. Die sind wahrscheinlich alle, die sitzen wahrscheinlich alle jetzt...
Das Ding hieß auch noch AMG. Also, da brauchen wir nicht mehr weiterreden.
Albertus-Magnus-Gymnasium. Das ist eine sehr renovierte, gute Schule, wo man sein Kind hinschicken kann und dann kommt es ganz schlau wieder raus. Und jedenfalls waren, also ja, sahen die alle eher so ein bisschen blasser aus als ich. Und das fand ich verwunderlich. Da dachte ich mir so, Mensch.
Also, ja, bei mir auf der Schule, obwohl ich ja einen dunkleren Teint habe als du, war ich auch einer der blassesten, weil bei mir gab es viele Arabs, Maroks und Blackies.
Ja, und du warst auf einer Sportschule, also da waren ja viele.
Da gab es doch tatsächlich gar nicht ganz so viele. Ich war erst drei verschiedene Schulen, auf der einen war der Ausländeranteil dann schon höher als auf der Sportschule, muss man auch irgendwie fairerweise sagen. Genau. Aber dann hast du, also wie halten wir es jetzt fest? Du bist quasi gerade eine Kartoffel mit Schale.
Okay.
Die haben auch Wasser, die haben auch Sommersprossen eigentlich.
Haben die das? Die haben ja Flecken.
Ja.
Flecken so ein bisschen, wie sagt man da, die haut noch so ein bisschen ab manchmal, weißt du so.
Die gibt
die
auch manchmal ein bisschen ab.
Ja, das ist schon auch wieder. Ja, wenn ich mir jetzt nicht gleich eingehe, dann wird es auch wirklich.
Dann geht's ja. Aber du hast eine sehr gesunde Farbe und finde ich auch, sieht man auch an deiner Haarfarbe.
Dass sie wieder so hell geworden sind.
Ja.
Ja, ich muss ja bei.
Du strahlst quasi von innen über deine Haut und Haare.
Sie strahlt es aus. Nein, also irgendwie meine Haarfarbe verändert sich. Halt im Sommer sind die ganz hell.
Mhm.
Das sind an den Spitzen noch so richtig fast weiß. Und also sozusagen also das Haar. Das Haar.
Ein hellroter auf jeden Fall. Und dann.
ich gebe das zu. Ich gebe das zu ganz selten mehr zu meiner Haarfarbe. Philipp ist der Meinung, ich habe rote Haare. Und ich,
nicht nur ich.
Ich bin halt mein ganzes Leben lang als Blondine bezeichnet worden und als blondhaarige Person beschrieben worden. Deswegen tue ich mir damit sehr schwer, dass Leute zu mir sagen, ich habe rotes Haar.
Wie weil die Beschreibung, die da am ehesten zutrifft, hat, wer
hat das gesagt? Imo Simmons hat das in meinen Augen zumindest einigermaßen positiv konnotiert rübergebracht. Strawberry Blonde. Und damit kann ich mich anfreunden. Okay, das ist sozusagen ein Blond mit Rotstich.
Dann schau dir dann Nemo und das werden wir übernehmen.
Weil ich habe nämlich kein orangenes Haar oder also kein, ich bin kein Ginger.
Nee, das nicht.
Ich bin sicherlich
auch. Obwohl du auch ein bisschen irgendwie, obwohl es fast Sinn machen würde, aufgrund deiner. Na, keine Ahnung, ich wollte es gerade eloquent ausdrücken, habe absolut keine Ahnung, wie ich das da hinbringen soll. Wollte damit sagen, deiner von Geburt an gegebenen Nähe zu England.
Naja.
Zumindest in, wie nennt man das, in auf der Gefühlsebene.
Naja. Also, wir haben familiär viel Berührungspunkte mit Menschen aus England, aber.
Du bist trotzdem kein.
Ich habe deswegen keine genetische Verwandtschaft zu denen.
Ja, und du bist auch kein, wie nennt man das, kein Insulaner.
Nee, überhaupt nicht.
Aber was ich. Warte, wo waren wir stehen geblieben?
Hautton. Klassentreffen.
Genau. Ich finde, ich habe das auch schon so oft dann gesagt bekommen, so, wenn ich gerade dann jetzt irgendwie in der Zeit, wo ich jetzt auch nicht unbedingt so viele Weltkämpfe gemacht habe, dann waren wir ja relativ viel surfen noch immer im Sommer und so. Also viel Salzwasser, viel Sonne. Dass ich dann auch immer so gesagt bekommen habe, oh, deine Haare und so. Und ich habe immer für mich irgendwie nicht so wirklich gesagt, so, das sieht anders aus.
Ja, das kenne ich. Dass man es gar nicht so merkt, dass die Haarfarbe sich ändert.
Ja,
das stimmt. Also ich habe das bei meinem Bruder immer beobachtet. Die waren immer in Florida im schon Trainingslager. Und dann hatte er auch danach blondes Haar. Mein Bruder ist wirklich definitiv überhaupt nicht blond. Also wirklich gar nicht blond. Und der hat einfach blondes Haar.
Ja, und das ist nämlich der nächste Punkt, warum ich diese ganze dein Bezug zu Blondine und Rothaarig und so immer ein bisschen anzweifeln muss. Weil dein Bruder absolut, der hat schwarze Haare. Der ist noch nie blond gewesen, sage ich. Bis ich Bilder gesehen habe.
Ja, ich dachte jetzt schon, du wirst mir wieder erklären, dass ich nicht verwandt bin mit meinen Verwandten. Weil einfach von
sich. Nein, ich finde, die Ähnlichkeit ist da.
Charakterlich.
Nee, auch Gesichtszüge und
wenn man es
Mimik.
Und gehst. Ja, aber Mimik ist was, das ist ja nicht also klar, natürlich, so, du kannst jetzt nicht eine andere Nase haben oder du kannst nicht, sag ich mal, anders zwinkern, aber weißt du, was ich meine? Das ist auf jeden Fall schon, und das finde ich auch total cool, weil ich sehe auch zum Beispiel in deinen Eltern dich und so weiter, weil halt die Art, wie man sozusagen die Gesichtszüge bewegt und so, das wird ja schon geprägt als Kind.
Mhm.
Und es ist nicht jetzt einfach naturgegeben von dir, sondern das lernst du ja durch Spiegeln der Personen, die dir nahestehen, und das sind ja als kleines Kind, wo sich das entwickelt, die Eltern. Das heißt, Mimik kann man nicht so hundertprozentig auf die sozusagen kinetische Abstimmung zurückführen. Also zum Beispiel, wie man den Kopf in den Nacken legt oder wie man den Kopf schüttelt oder wie man lacht oder so. Das ist halt viel nachgemacht sozusagen. Weil ich kann ja auch ganz anders lachen, wenn ich irgendwie affektiert lachen will oder wenn ich irgendwie mich verstelle oder so. Ich meine, das kennt man ja, dass man sich manchmal so bei manchen Sachen, wenn man so voll doll drauf achtet, was man macht, dass man dann so sich so, oh, bin das eigentlich ich? So.
Echt? Also ich kann direkt, also du und deine Mutter, ihr habt eine ähnliche Art, so euren Mund zu, ich weiß nicht, wie man schreiben soll, das ist voll schwer zu beschreiben. Vertien klingt so, als wäre das so eine Art der Entrüstung, das meine ich gar nicht, sondern in verschiedenen Art und Weise habt ihr irgendwie ähnliche Bewegungsabläufe, das kann ich dann immer so erkennen, das finde ich dann immer irgendwie voll spannend und manchmal auch erheiternd auf jeden Fall. Du und dein Papa, ihr habt so eine ähnliche Art, wenn ihr so was besonders ausdrücken wollt, also so ein bisschen hochtraben, drehen möchtet, dann habt ihr so eine ähnliche Art, so auch zu bewegen und so. Oh. Okay. Und bei dir und deinem Bruder, finde ich, ihr habt ihr irgendwie eine ähnliche Nasen-Mund-Partie. So. Ich finde, das kann man schon irgendwie der Ähnlichkeit herausstellen. Aber ja, ohne das jetzt auch genau beschreiben zu
können. Nee, also ich habe immer, also ich habe nie so diese Situation gehabt, dass du irgendwie gesagt, ah, du bist ja ganz die Mama oder ganz der Papa oder du siehst deinen Bruder so ähnlich und keine Ahnung was. Die Leute sind auch nie so von sich aus drauf gekommen, dass wir Geschwister sind.
Mhm.
Und ich finde es aber irgendwie dann auch ganz cool, weil eben, wie du schon sagst, das halt dann eher so in so Nuancen halt dann rauskommt und gerade du ja schon irgendwie dann oft merkst, ja, okay, so wir sind halt doch irgendwie uns ähnlich und auch gerade wenn du so Situationen hast, in denen du, wenn du jetzt so durch dein Leben gehst und voll in deiner inneren Mitte ist, das Universum ist im Gleichgewicht und alles ist entspannt so, dann kannst du auch viel reflektieren, was du so machst. Und aber gerade so in angespannten Situationen oder wenn du emotional bist, also wenn du dich voll doll freust oder wenn du richtig traurig bist, wo du nicht so gesteuert, kontrolliert bist, finde ich, da kommt das bei Menschen ganz doll raus.
Ja, das sind also da hast du dann irgendwie gewisse Bewegungen, meistens halt im Gesicht,
weil ja, das aber ist ja so, nicht nur ich, sondern alle. Also
das kann sein, aber bei anderen so fällt es mir halt nicht so auf, ja, weil ja, ich mit anderen nicht so viel und so intensiv rede wie mit dir wahrscheinlich.
Nein, aber ich finde es manchmal dann so interessant, wie beherrscht wir so sind. Weißt du, was ich meine? Dass wir uns so super unter Kontrolle haben und so unsere Natur oder das, sag ich mal, so dieses Reflexartige, dieses irgendwie, ja, ich kann jetzt nicht sagen Getriebene, aber das ja, und das ist ja zum Beispiel auch, finde ich, im Sport so ein Ding ist, wo viele Kinder, die ansonsten jetzt vielleicht nicht so irgendwo, du sagst ja, also die sind ihren Eltern voll ähnlich oder keine Ahnung was, dass die halt auch so von den Charakteren her im Sport schon ihren Eltern irgendwie ähnlich sind oder ähnliche Wettkämpfer sind. Also ich kenne schon so einige Mutter-Tochter-Gespanne, Vater-Tochter-Gespanne. Bei Jungs fällt es mir gerade nicht so ein. Also ich weiß von Leuten.
Die sich immer selber entwickeln, weißt du? Die sind immer.
Nee, die sind, glaube ich, insgesamt ein bisschen. Also ich glaube, Mädchen sind halt. Oh Gott, jetzt will ich irgendwie ja nicht pauschalisieren, aber ich glaube, dass Mädchen halt kooperativer sind.
Abhängiger.
Oh, ist das ein großes Wort.
Nee, keine Ahnung. Also kann ich nicht viel beisteuern. Das Einzige, was ich beisteuern kann, ist bei mir. Und also ich bin. Also ich habe andersrum. Meine Mama ist ein Mädchen mal gewesen. Ansonsten sind wir bei uns in der Kernfamilie Jungs. Und da fällt es mir zum Beispiel nur auf, wenn ich so zum Beispiel Sprachnachrichten von mir manchmal selber dann noch hören muss irgendwie, dann erinnere ich mich manchmal schon an meinen Bruder auch irgendwie. So Betonungsausdrucksweisen, keine Ahnung.
Ja, also du und dein Bruder, ihr seid auf jeden Fall Brüder so und mein Bruder redet ganz anders als ich, aber das liegt halt auch am Dialekt. Also, dass mein Bruder einfach einen anderen Dialekt hat als ich, weil wir anders in anderen Sprachlandschaften sozialisiert wurden. Das klingt falsch, aber. Also, mein Bruder und ich, wir reden ganz anders. Und wir benutzen auch andere Worte.
Mhm.
Und ich rede auch anders als meine Eltern. Außer manchmal, wenn ich dann sage, das ist ja bodenlos.
Außer du machst deine, wie dein Papa auch manchmal gerne, deine theatralische Theaterausführung, dann habt ihr ähnlich. Was hast du wahrscheinlich von deinem Papa oft mitgemacht oder weiß ich nicht.
Ja, also ich glaube schon, bei uns zu Hause wird viel geredet insgesamt einfach. Also wir sind alle sehr, also sowohl von mütterlicher als auch von väterlicher Seite wird halt voll viel kommuniziert so, also mündlich kommuniziert.
Werbung.
Leute, es gibt was zu feiern. Happy Birthday an den Silence, die mittlerweile seit 6 Jahren
ihr Unwesen treiben.
So. Möchtest du singen?
Ich trau mich nicht.
Okay, ich kann nicht.
Ja, stimmt, das lassen wir lieber.
Also, ja, einfach auf dem Wege alles Gute. Auf viele weitere 6+ Jahre. Und ja, vor 6 Jahren, da war was?
Da war die Welt noch in Ordnung. 2018. Ich weiß, was du da gemacht hast. Also ich habe da auf jeden Fall gerade so, weil ich so in den Endzügen meiner Laufkarriere habe, da noch mit Triathlon gar nichts im Hut gehabt.
Okay.
Aber habe damals schon so, und das ist echt witzig, durch diese Hamburg-Community, wo man schon immer wieder mal bei ein paar Leuten aus Hamburg die Socken gesehen hat, die das dann auch geteilt haben, dass es hier irgendwie eine neue Brand gibt und so. Und wenn man damals schon so gewusst hätte, was daraus wird, glaube ich, hätte ich wahrscheinlich erstmal so ein bisschen gekichert, hätte mir das nicht so ganz vorstellen können. Aber ja, heute auf jeden Fall nicht nur deutschlandweit, sondern auch international so die Sockenmarke Nummer 1, wenn es um Triathlon und Ausdauersportsocken geht. Also haben sich gut gemacht.
So ist es.
Mit 6 Jahren kann man, glaube ich, da schon ganz stolz sein.
Ja, wir sind aber jetzt gerade glücklicherweise langsam im Sommer angekommen hier in Deutschland. Und da ist für mich immer ganz wichtig, dass es da nicht nur Socken gibt, sondern auch schöne Sommerfarben, was Shirts betrifft. Und für den Sommer ganz, ganz cool so Bucket Hats. Und da gibt es zum Beispiel auch gerade eine neue Rotkollektion mit neuen Farben. Das heißt, auch wenn ihr jetzt nicht nur an Socken interessiert, sondern auch an anderen Sachen, haben wir jetzt was ganz Cooles für euch. Und zwar könnt ihr zumindest auf alles, was keine Bundles und bereits reduzierte Ware ist, mit dem Code YourFavoriteSocks 15, buchstabieren es euch gleich nochmal, 15% sparen. Also geht in den Shop, legt alles, was ihr begehrt, in den Einkaufswagen und treibt euer Unwesen da. Genau, noch einmal mit dem Code YourFavoriteSocks 15, YourFavoriteSocks, alles klein und dann 1,5 noch hinten dran, bekommt ihr 15% Rabatt.
Ist es OU oder NOU? British English.
Yeah, like my Instagram.
Oh, crazy. Ja, krass. Nee, gönnt euch 15% Rabatt. Lohnt sich nicht nur für Socken, sondern auch für alles andere, was man so im Sommer brauchen kann. Ich persönlich bin ein großer Fan der Caps fürs Langdistanztraining momentan. Wenn jetzt doch dann endlich mal die Sonne scheint, dann will man sie nicht im Gesicht haben. Deswegen, ja, gönnt euch da ein bisschen ein schottiges Plätzchen. Wie sagt man? Ihr wisst, was ich meine.
So, wir gehen jetzt raus. Wir feiern die 6 Jahre. Wir feiern den Sommer mit coolen Styles.
Mit coolen Styles.
Und dem Anglerhut. Buckethead heißt es eigentlich, ne?
Ja, Signature Buckethead.
Also gönnt euch und lasst euch nicht aus dem Socken hauen. Oder lasst euch aus dem Socken hauen.
Jetzt wäre es ein Krampf.
Werbung Ende.
Noch eine letzte Frage dazu, weil wir jetzt das Thema Eltern und Familien so hatten. Findest du, dass du mit deinen Eltern mehr kommunizierst oder irgendwie offenherziger bist oder irgendwie insgesamt die mehr so mitnimmst in deine Gefühlswelt oder was weiß ich, als dein Bruder, oder seid ihr da ungefähr auf dem gleichen Level? Oder ist er sogar da mehr?
Ich glaube, wir sind ungefähr auf dem gleichen Level. Ich glaube, dass wir generell ja nicht so viele, also weiß ich nicht, wenn ich es vergleiche, glaube ich, nicht so viele Schwankungen haben, sondern das ist mehr so eine Linie, und bei euch gibt es mehr Schwankungen, dann ist alles entweder schrecklich oder wunderbar. Also weißt du so, also das ist oft so ein bisschen extreme. Bei uns ist es eher so ein bisschen eintöniger, wenn man so
ja, sagen darf. Ja, aber das ist die Persönlichkeit unserer Eltern.
Und deswegen ist, glaube ich, auch generell nie so super viel Dinge mit, ja, keine Ahnung, so ganz tiefgreifende Gefühle oder so. Also man teilt sich seine Gefühle mit und fragt auch nach oder wird besonders gefragt, ist alles okay, keine Ahnung, so nach dem Motto halt irgendwie. Aber ich glaube, dass, also auch bei uns beiden, ich glaube schon eher schnell, ja, passt so, und du, ja, also weißt du so, ja, da dann.
Ja, das ist, weil ich mich frage, ob das dran liegt, dass ich weiblich bin, also dass ich grundsätzlich ein emotionsbetonterer Mensch bin, der halt irgendwie sich da so mitteilt und der.
Aber ich glaube, dass meine Mama auch immer eher so sagt, ja, passt und so, und nicht so unbedingt so sagt, das und das und das.
Ja, ja, voll.
Und deswegen, also ich glaube, andersrum, du hast ja gefragt, mein Bruder mehr oder ich glaube, wir sind relativ ähnlich, ich glaube aber, dass ich schon dann eher mehr das meinen Eltern mitteile oder dieses merke oder so, keine Ahnung, wie ich schreiben soll. Ich glaube, mein Bruder macht oft sein Ding und macht das aber auch gut und das läuft ja auch irgendwie meistens so.
Aber keiner weiß so richtig, was ich gerade.
Und manchmal weiß dann man nicht genau, was er so macht.
Ja, genau, das kenne ich nämlich von vielen sozusagen Zeitgeborenen, egal ob Mädchen oder Junge, dass die so einfach so ihr Ding machen und irgendwie man muss sich nicht so große Sorgen drum machen, weil die machen schon. Und eigentlich weiß aber keiner so richtig, was abgeht.
Ich glaube, meine Eltern wissen bis heute nicht, was der Stand bei der Bachelor ist.
Die wissen nicht, was er studiert.
Nicht studiert wissen sie, aber wieso da der Stand da ist und wo er genau ist und wie war die Bachelorarbeit und wann er irgendwelche Deadlines hat und so weiter, ist dann so ein bisschen. Da sagt die Mama manchmal, sie fühlt vorsichtig nach und dann.
Ja, und das kommt mir bekannt vor, aber nicht von mir selbst, sondern von anderen. Und ich halt grundsätzlich halt so. Ich glaube, also zum Beispiel, wenn mein Bruder irgendwie vorher irgendwie was hatte, so irgendwie mit Leuten oder so, dann konnte er halt auch zu mir kommen. So, und es ist da nicht so oft vorgekommen. Also mein Bruder hatte nie so viele Probleme oder irgendwas. Aber dann konnte er halt auch mit mir irgendwie reden oder mich fragen oder so. Und ich hatte halt jetzt niemand, mit dem ich reden konnte. Es gab mal eine Zeit, da haben wir das sogar so ein bisschen so gemacht, dass wir uns irgendwie auch so untereinander viel ausgetauscht haben. Aber das ist dann sehr schnell irgendwie ein bisschen. Ja. Durch die Pubertät zerbrochen.
Ich glaube, mein Bruder ist irgendwie so insgesamt ein bisschen schneller erwachsen geworden als ich. So, vielleicht kann man das so beschreiben. Mhm. War aber, glaube ich, auch oft, also er musste
viel. Bei dir hält der Prozess noch an.
Ja, bestimmt so. Also, so, keine Ahnung. G8 und so und alles Mögliche ist, glaube ich, schon was dann auch viel mit einem gemacht hat, weil so, der hatte dann auch einfach, der musste. So.
Ich habe auch G8
gemacht. Ja, und ich halt nicht so zum Beispiel. Ich glaube schon, dass das ein bisschen einfacher war, so. Rein was Schule jetzt betrifft. Und dann aber oft so, dass ich dann merke, irgendwie so, wenn ich mir dann so Gedanken gemacht habe und dann war Bahnfahren, war für mich immer so ein, ey, das ist halt irgendwie, ich finde das Aufwand so und ich finde das irgendwie nervig. So, dann musst du dann dahin, dann musst du da warten, gegebenenfalls. Wenn du die verpasst, dann musst du dann nochmal länger warten. Und ich, ey, in Darmstadt ist absolut kein Problem. Im Normalfall fährt die alle 7 Minuten da, wo wir gewohnt haben. So, aber irgendwie war es Aufwand. Und abends fährt die dann vielleicht immer, dann irgendwann kürzer nachts halt dann, keine Ahnung, eine halbe Stunde Takt oder so. Aber so, du kommst sehr, sehr lang und sehr, sehr gut mit der Bahn irgendwo hin. Aber für mich war das irgendwie immer Aufwand. Und so zum Beispiel, mein Bruder ist dann, ja, der fährt schon mit der Bahn. Und dann fahre ich auch, der fährt dann auch weiter, dann fahre ich daheim mit der Bahn hin. Wo ich mir vorher immer so lange gemacht habe, ey, ist irgendwie ein Auto, da kann ich mit dem Auto fahren. Aber es ist so, also irgendwie hat der so mehr, so, der kommt, ich weiß nicht, wie ich es schreiben soll, ist ja keine Probleme, aber so diese Dinge stehen an. Und da dachte er, ja, passt, das mache ich so und so, weil die gegeben sind. Und ich habe da so ein bisschen mehr ein Hilfebedürfnis beziehungsweise eine Absprache. Ja, wie kann ich das denn machen? So, also irgendwie so, keine Ahnung, schreiben so.
Ja.
Auf jeden Fall, das habe ich schon gemerkt. Das ist, glaube ich, ein Unterschied. Bin ich aber nicht weiß, ob das sich durchzieht und bei allen Zweitgeborenen immer so ist, in Erstgeborenen so. Keine Ahnung.
Ja, also ich finde es jetzt gerade auch in Bezug auf Sport immer super spannend. Also halt, wie man sich da entwickelt oder wie das auch in der Jugend dann ist, so mit Eifersucht und sowas. Und also ich hatte da schon noch irgendwie zu kämpfen damit, dass ich ein Geschwister hatte, das lange Zeit deutlich erfolgreicher war sportlich als ich.
Ein Geschwister, sag mal.
Gibt's ich hab ein Geschwister, das deutlich.
Das habe ich auch nie gehört. Habe ich auch gesagt. Ein Geschwister.
Ja, und das mich schon irgendwie damals, also ich glaube, dass mich das auch geprägt hat, dass ich deswegen heute sehr viel Ehrgeiz da irgendwie habe oder viel, ja, irgendwie da vielleicht mir auch Druck mache oder so. Und mein Bruder das halt nicht ist, weil es war ja immer da, also der musste nicht so viel dafür kämpfen und das zeigt, dass mein Bruder sich nicht angestrengt hat, aber da, das ist ihm irgendwie zugeflogen und mir nicht. Also ich war schon diejenige von uns beiden, die sich nicht immer leicht getan hat.
Ah ja. Ja, ich weiß, also ich glaube, mein Bruder ist adaptionsfähiger, vielleicht kann man so ausdrücken. So, ich bin da ein bisschen engstirniger, wenn ich mir das so vorgestellt habe, dann beschäftige ich mich erstmal, wenn es dann nicht so ist, oder dann bin ich damit weniger freudig, darauf zu reagieren und bin dann da vielleicht erstmal ein bisschen.
Aber meinst du, ist das auf den Sport bezogen oder grundsätzlich?
Nee, grundsätzlich so. Aber mein Bruder sagt dann, ja, dann, wenn es so und so ist, ja, dann machen wir das halt so und so. Quasi, dann, ja.
Wie war es so bei euch mit Sport? Habt ihr da irgendwie zusammen irgendwie in einer Beziehung gehabt oder war das irgendwie wurscht, weil ihr so weit auseinander wart, dass er nie bei dir mithalten konnte oder so?
Ja, also das schon, wir waren eigentlich nie also so in der gleichen Trainingsgruppe oder so. Wir haben schon gleiche Sportarten gemacht. Also Fußball hat mein Bruder auch viel, habe ich auch gespielt. Triathlon oder Schwimmen, da haben wir auch beide gemacht. Und ja, war aber jetzt nie so wirklich in der gleichen Gruppe, sondern eigentlich immer so, ich der eine Gruppe höher, mein Bruder eine drunter. Nicht jetzt, also einfach was die Altersgruppen angeht. Früher ist es ja klassischerweise immer so ein Teil für die Altersgruppen und so. Und ich glaube, dass mein Bruder da auch, zum Beispiel jetzt beim Fußballspiel, glaube ich, war die Mannschaft von meinem Bruder, weiß ich gar nicht, ich glaube, die besser war. Sonst wir haben beide, glaube ich, jetzt echt in ganz guten Mannschaften früher gespielt, auch so also im Kinder- und Jugendbereich und so, die jetzt nicht so verkehrt war. Aber ich irgendwie so ein bisschen mehr, weiß nicht, ob man es als Ehrgeiz bezeichnen kann, aber mein Bruder kommt, glaube ich, auch ganz gut ohne irgendwie Sport oder andersrum, ohne Wettkampfsport, ohne vergleichenden Sport, klar. Und irgendwie, ich habe das so... Das
kompetitiver.
Ja, so.
Ja, da so wird es auch bei mir. Apropos kompetitiv. Wir müssen auch darüber sprechen, nachdem wir jetzt ja heute eher so ein bisschen den Ball flach gehalten haben, ein bisschen uns erholt haben von dem Wettkampf-Schreiben. Müssen wir noch besprechen, wie es jetzt weitergeht, weil es ist, glaube ich, tatsächlich interessant. Was steht bei dir als nächstes an?
Also bei mir war diesmal der Ausgang des Wettkampfs zu keiner Zeit so, dass ich ein erneutes Karriereende kurz
vor habe. Das ist schon mal eine positive Entwicklung.
Steht mehr an. Ich muss mal wieder kurzfristig einspringen. bei mir steht als nächstes der gleiche Wettkampf wie bei dir an. Also wir sind am Wochenende, gell?
Ja,
und dann? In der Triathlon-Bundesliga wieder unterwegs am Rotsee. Für euch der zweite Wettkampf. Für euch gehe ich es zu bestätigen, andersrum. Vielleicht kann ich es ja fragen, wie das jetzt für euch so ist, wie ihr euch darin fühlt. Ist es mehr Vorfreude, ist es mehr ein Druck? bei uns geht es einfach darum, das vielleicht ein bisschen. Ja, Schadensbegrenzung ist zu viel gesagt, weil letzte Rennen jetzt am Ende nicht verkehrt war, aber ich glaube, da geht mehr und das wollen wir auch zeigen und das wollen wir da rausholen.
Ja, ich schaue jetzt mal gerade hier ganz kurz das an, weil es gibt ja sicher doch eine Startliste. Also bei uns ist es auf jeden Fall so, dass es jetzt nicht so sehr darum geht, jetzt irgendwie da zu beweisen, dass man das hier, also dass jetzt keine Eintagsfliege war. Natürlich, also für mich ist jetzt schon irgendwie ein bisschen Druck da, muss ich ehrlich sagen. Ich gehe auch nicht mit der Zielsetzung in das Rennen, so dass ich jetzt wieder gewinnen muss, so, das, weil ich bin gerade in einer Langdistanzvorbereitung, so, das kannst du irgendwie nicht erwarten, dass da alles so hundertprozentig passt. Ich habe jetzt auch das Rennen nicht irgendwie krass vorbereitet im Sinne von, dass ich jetzt irgendwie dafür trainiert hätte, für diese Kurzdistanz oder Sprintdistanz. Aber nichtsdestotrotz, also, liebe ich einfach diese Liga-Rennen, es macht mir einfach viel Spaß. Das weiß auch, glaube ich, jeder, dass ich das in erster Linie mache, weil es mir voll viel gibt. Und ich freue mich auch total, dass wir sind nicht in der gleichen Besetzung. Wir haben dieses Mal zwei weitere Mädels aus der Mannschaft mit dabei, die eben in Freilänge nicht dabei waren, auf die ich mich auch total freue. Auch wenn ich schade finde, dass dafür zwei nicht mehr dabei sind. Die auf jeden Fall auch beide, die Lea Straub und die Letizia Buchi, beide echt starke Mädels sind, wo wir auch gar keine Sorgen haben müssen, dass das jetzt irgendwie besser oder schlechter für uns ist. Weil wir einfach super ausgeglichen sind im Team und das ist wirklich so viel wert und macht das Ganze auch irgendwie schön. Wenn man weiß, man kann das Rennen irgendwie so absolvieren, dass alle sich vielleicht sehen im Rennen und sich vielleicht auch unterstützen können. We will see. In Freilingen hat es ja leider nicht so ganz geklappt, weil ich zu spät an die Radgruppe aufgefahren bin und Julia und Janina ein bisschen auch nicht in der gleichen Radgruppe waren, aber jo. Das steht auf jeden Fall jetzt an.
Ja, Lirum Larum, Prediction von mir, Podium fürs Team und Einzelsieg für dich.
Also es sind auf jeden Fall noch einige starke Mädels dabei, die in Freiling nicht dabei waren, deswegen würde ich da noch nicht so viel.
Ja, ich danke.
Ja, du darfst, ich selber gebe keine Prediction ab. Ich würde mich auch für dich freuen, wenn du
den Sieg holst.
Nee, das wird nicht passieren, ohne despektierlich zu sein. Es wäre doch schön, wenn du einfach das, was im Freiling nicht so gut geklappt hat, einfach ohne Druck, einfach Kopf ausschalten, einfach mal ballern. Du hast gezeigt, dass du es kannst. So, du hattest jetzt zwei sehr gute Rennen auf kurzen Strecken.
Hab meine, wie nennt man das, meine Revanche an Rotsee noch nicht genommen. Das heißt, es kommt dieses Jahr.
Die steht jetzt seit 2 Jahren aus und das wäre jetzt mal gut, finde ich.
So, und das wird einfach geliefert.
Meine Oma kommt und die freut sich schon.
Oha. Ja, siehst du da.
Ich bin extra schon gefragt, ob du auch startest.
Kannst du sagen, ja. Und die Revanche wird geliefert. Und für alle, die da ein bisschen mehr involviert sind, ich werde meine Brillenbügel festkleben. Und,
du wirst sie schon unter der Schirmbrille bis zu sie tragen.
Wahrscheinlich. Und dann geht's voran.
Kann auch nichts schief gehen.
Dann geht's voran. Und ja, also ja, wie gesagt, wir sind jetzt ja... Das
ist eigentlich die Story, mit der dieser Podcast auch so ein bisschen begonnen hat.
Stimmt.
Für alle, die sich noch erinnern. Rote Karte raus, erste Folge.
Stimmt. Und wir sind mit ein paar Jahren Erfahrung dabei, ein paar neue dabei. Ein solides Rennen und ich glaube, um mehr geht es bei uns dieses Jahr aber halt auch nicht, sondern das wird irgendwo im soliden Mittelfeld enden. Nach vorne geht nichts, nach hinten geht nichts,
würde ich sagen. Wenn das Wetter passt.
So ist es. Und danach werden wir separiert sein. Du mal wieder mit einem privilegierten weißen Arsch auf Reisen gehst. Und
ich weiß,
das ist ja schon besprochen. unterwegs bist zu längeren Rennen, die wir dann gleich nochmal gut anreißen. Und ich bleibe erstmal auf der kurzen, schnellen Bundesliga-Welle. Und werde da noch das nächste Rennen mitnehmen. Und du hast, glaube ich, am gleichen Wochenende dann Mitteldistanz und möchtest da dein erstes Rennen auf der Pro Series über die Linie bringen.
Ja, da wäre ich dankbar. Ich werde in Les Arbes starten, in Frankreich. Habe mit französischen Rennen nicht so gute Erinnerungen bisher gemacht. Deswegen wäre es gut, wenn das mal anders wäre. Es ist auch tatsächlich einfach ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass ich sowieso da runterfahre und ich einfach gerne nochmal ein Testrennen gemacht hätte, bevor ich dann beabsichtige, nochmal 2 Wochen später, 14. Juli, bei der Langdistanz in Vitoria-Gasteiz zu starten, in Spanien. Das nochmal ein bisschen weiter, die Küste entlang. Ja, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich dazu jetzt sagen soll. Der Punkt ist, ich hatte jetzt wirklich eine nicht so gute Zeit. Ich habe das Gefühl, dass es wird, dass ich auf einem guten Weg bin und ich traue mir auf jeden Fall Les Arbes zu.
Beziehungsweise muss nicht so viel werden, sondern die Umstände müssen einfach kein Pech beinhalten. So.
Ja, und auch das mit dem Laufen muss gerade noch in eine andere, also muss nochmal besser werden bis dahin, wo ich jetzt sage, 5 Kilometer bei einem Bundesliga-Rennen, das lässt sich schaukeln, aber bei einem Halbmarathon, geschweige denn einem Marathon, ist das nochmal was anderes. Klar, also ich bin eben auch ein Typ, der da tief stapelt. So. Ich werde jetzt nicht da irgendwie sagen, jo, das mache ich mit links. Aber ich muss ehrlich sagen, wie gesagt, Les Arbes, das machen wir. Und Vitoria machen wir auch. Aber wenn aus irgendeinem Grund das jetzt wieder schlechter wird, dann muss ich das leider nochmal überdenken, diesen Plan.
Ja, also wir machen es nicht, weil ich werde es nicht machen.
Aber ja, nett, dass du mit da alleine bist.
Ich werde zum einen Rennen nicht nachkommen können, weil ich selber an der Startlinie stehe und bei dem anderen Rennen werde ich zumindest vor Ort sein. Und wenn ich an das letzte Rennen Langdistanz denke, wahrscheinlich mehr Kilometer abreißen als du am Ende des Tages, aber genau, werde dabei sein. Und ja, du hast jetzt 2 Pro Series Rennen vor dir.
Ja.
Einmal halb, einmal lang. Und dann werden wir uns wahrscheinlich das nächste Mal trotzdem aus deutscher Mensch.
Ja, das ist eine sehr gute Frage, wie wir das dann geschaukelt bekommen sein.
Also,
wahrscheinlich produzieren wir eine Folge vor und schieben die dann einfach mal irgendwas
zu schnell rein. Nehmen können, entweder aus Deutschland oder aus Spanien, wenn wir uns das nächste Mal melden.
Oder wir sagen einfach, dass wir jetzt gerade in Spanien sind und das stimmt einfach gar nicht. Also, wahrscheinlich werden wir noch was vorproduzieren für euch.
Und das ist eigentlich auch erstmal so die wie nennt man das? Auf Sicht fahren. Also danach steht noch nicht groß fest, was wo. Nee. Steht fest das, aber nicht was.
Ja, es ist für mich gerade ein ganz komischer, auch nicht so besonders schöner Zustand, irgendwie nicht so wirklich zu wissen, wie das jetzt weitergeht die nächsten Wochen. Aber ich hoffe, also ich bin halt grundsätzlich ein Mensch, der sehr positiv denkt und sich dann denkt, ja, was hilft mir denn, wenn ich jetzt mit da 1000 Gedanken drüber mache, dass es scheitern könnte? So klar, das weiß ich auch. Das habe ich auch in meinem Kopf, aber und es ist auch jetzt was eigentlich immer die beflügelt, das Gefühl, aber was soll man machen? Es muss ja.
Ja, und ich bin ein Mensch, der sagt, der stellt sich nicht ab und danach wird rasiert und von daher ist egal, welches Rennen ich da auswähle.
Also.
Ob das dann passiert? We will see.
Hast du noch einen erbaulichen Spruch für uns, um diese Folge standesgemäß abzurunden?
Einen erbaulichen? Wir hatten es ja vorhin so ein bisschen mit so Baseline und Ausschlägen in Gefühls- und Kommunikationsebene. Und da würde ich jetzt einfach sagen, die wahre Lebensweisheit besteht darin, im Alltäglichen das Wunderbare zu sehen. Und dann, auf Deutsch übersetzt, für diese Hochtrabende jetzt einfach mal runtergenommen, wenn das der Fall ist, ich lebe oral.
Wie, wenn das der Fall ist?
Ja, wenn du das so siehst. Okay, also ich muss jetzt mal kurz den das ist wieder bezeichnend, dass von so einer Streberschule wie dem AMG mit einem bayerischen Abi solche Sprüche nicht verstanden werden, ich in die Analyse gehen muss.
Ich verstehe alles, aber ich habe deine Analyse nicht verstanden.
Die wahre Lebensweisheit besteht darin, im Alltäglichen das Wunderbare zu sehen.
Ja, das habe ich total verstanden.
Dann hast du ein geiles Leben. Wenn alles wunderbar ist, ist ein geiles Leben.
Ja, wenn das Leben alltäglich wäre und nicht die ganze Zeit Stress und Scheiße, dann ja. Ja. Ich hätte gerne mal einen Alltag. Ja,
Hab keinen Stress und hab keinen Scheiße. Bei mir ist Leben wunderbar.
Toll.
Und so immer weitergehen. Und Reisen ist auch wunderbar. Und Races sind auch wunderbar.
Ich habe schrumpelige Hände, aber immerhin werde ich im Freiburg als Jugendliche bezeichnet. Von daher alles halb so schlimm.
Hast du die Hände in den Rücken verschränkt, als du dir gesehen hast?
Nein, ich habe mich aufgewärmt. Aber es hat ihn offensichtlich nicht gestört.
Und jetzt letzte Frage, dann schließen wir das Ding hier.
Ja.
Mit Nähe oder ohne?
Im Hochsee.
Nein, Schwimmbad hier mittlerweile.
Hä, ohne. Wunderbar. Träumchen.
Okay.
Sunshine.
So kalt ist es.
Hä, es ist Sommer.
Gut.
Das sind wirklich die Pappweiber, die immer noch meckern, wenn es längst
so
30 Grad heute.
Jetzt hast du die Leute genug voll gelabert.
Ich hab Hunger.
Jetzt gehen wir Schland unterstützen.
Ja.